Niklas,
Ja.
welcher Vogel sollte eigentlich heißen Picus virides ridibundus?
Grünspecht. Irgendwann mit Grünspecht, Ridibundus, was nochmal? Ridibundus, 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 Pilophylax Ridibundus, ist der Seefrosch.
Ja, das stimmt.
Grüner, irgendwas mit.
Wer könnte noch Ridibundus im Namen haben?
Irgendwas Grünes, was auf dem Wasser ist.
Ah, du assoziierst das auch mit Wasser, Ridibundus? Ha!
Aber ich weiß nicht, was es
Ist
übersetzt
ja
heißt.
gar nicht, ja eben, hahaha. Guck mal, da habe ich doch was. Die Lachmöwe.
Ah, und
Colpocephalus ridibundus.
warum dann Picus viridis? Jetzt hast du mich komplett verwirrt.
Ja, also du hast völlig recht, der Grünspecht ist Picus viridis. Und warum sollte der noch ridibundus heißen? Woher kommt denn ridibundus?
Scheinbar gemein, gewöhnlich,
Nee,
heißt es so?
nee.
Nee, auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was
Laut
Redibundus
dem
heißt.
Paul heißt
Ja?
das der Lachende.
Ah ja, das macht natürlich Sinn beim Seefrosch, ja klar. Okay.
Eben, eben. Aber du
Ja.
hast genau das Problem angesprochen. Und zwar wird nämlich die Lachmöwe häufig auch Lachmöwe ausgesprochen,
Ja,
weil
genau.
irgendwie gedacht wird, ja, vom Laacher See, und das ist ja ein
Von der Lache,
Seevogel.
genau. Ja.
Lache, genau. Aber es stimmt gar nicht. Das kommt von der Lachende, Ridibundus. Und ich nenne die Lachmöwe ja ganz gerne auch mal Schreimöwe. Für mich ist das die Schreimöwe. Und der Grünspecht, der lacht hier halt auch so. Deswegen habe ich
Ja,
gedacht,
okay,
der Grünspecht
ja,
sollte
okay.
eigentlich
Ja,
Picus viridis
klar.
ridibundus heißen.
Ja, voll.
Ne?
Tja.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Rauszeit-Natur-Podcast. Klammer auf mit Hund, Klammer zu. Ich bin ganz gespannt, Niklas. Ich weiß ja immer, was ich vorstelle, deswegen will ich immer, dass du anfängst. Das ist ein bisschen doof.
Ja, aber diesmal weißt du was, ich hab's. Hab's ja beim
Ja,
letzten
aber
Mal schon
ich habe
verraten.
davon keine Ahnung und da darf ich natürlich nicht erzählen, dass mein Mann quasi ein Spezi auf diesem Gebiet ist. Aber ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung davon.
Ja,
Also,
aber wir halten es ja meist simpel, deswegen.
ja, deswegen bin ich gespannt auf dein Thema. Meins wird auch cool. Also ich freue mich auf. Da haben die dann
Ja, du hast es groß
Kategorie.
angekündigt, dass
Ist
deins
groß
sehr cool wird.
angekündigt, genau. Aber es gibt auch wieder unsere Kategorie Fakt oder Fake.
Okay.
Ja, ich würde sagen, Niklas, du fängst an. Ich bin ganz gespannt. Was hast
Okay.
du mir mitgebracht?
Ich habe ein Insekt mitgebracht. Denken die meisten wahrscheinlich so,
Och, nee, nicht schon wieder, ey.
nicht.
Finde ich doch gar nicht. Scheiße.
Ja, und das ist wahrscheinlich wieder leider der Fall, dass das.
Wieder die
Also ich gebe mir
Wahrheit.
ja sonst Mühe, dass man die Tiere leicht findet.
Vielleicht hier spoilern, meins findet man. Sehr
Okay.
doll, sehr gut
Das ist
und auch
dann,
mit den Augen.
tausch mir mal Rollen, weil
Ja.
meins ist zwar durchaus findbar, aber nicht leicht, ja. Und zwar ist es die Winterlibelle. Ich
Tada!
habe sie jetzt mal die Winterlibelle, also allgemein gehalten. Aber streng genommen sind es zwei Arten, denn es gibt einmal die gemeine Winterlibelle, Sempechma fusca. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und
Der Paul wird sagen,
ja.
wenn er es hört.
Und die sibirische Winterlibelle, die heißt Sempechma pedisca. So. Die sibirische Winterlibelle, die gemeine Winterlibelle, das heißt, steckt schon im Namen, die ist die häufige von beiden Arten. Die sibirische Winterlibelle, die ist extrem selten. Beziehungsweise da, wo sie dann vorkommt, ist sie gar nicht so selten, nur sie kommt sie nur an sehr wenigen Stellen vor und sehr kleinräumig, ist ein richtiges Eiszeitrelikt, ne? Sibirisch sagt schon, die mag es gerne kalt, heißt, ja, die ist in Deutschland, ja, sehr, sehr selten und auch auf der Deutschlandliste vom Aussterben bedroht, also die ist wirklich ja, nicht so häufig. Die gemeine Winterlibelle ist deutlich häufiger, auch wenn sie nicht super häufig ist. Und ja, hast du vielleicht eine Idee, warum die Winterlibelle Winterlibelle heißt?
Ist das auch ihre ökologische Nische, die Jahreszeit?
Genau. Also für euch, es hat einen Grund, warum man Libellen also normalerweise nicht im Winter sieht.
Ja.
Warum? Sie sterben einfach im Herbst. Heißt also, normalerweise sind das so die Larvenstadien von Libellen, die überwintern im Gewässer. Die sind auch häufig mehrjährig. Also gerade bei den Großlibellen sind die wirklich teilweise Jahre im Gewässer oder mehrere Jahre im Gewässer und verbringen da eigentlich so ihre Hauptzeit ihres Lebens. Und danach gehen sie halt an Land, also verpuppen sich und schlüpfen dann und sind dann eigentlich nur für eine Saison. Die Saison geht dann meistens wirklich nur teilweise wenige Wochen, mehrere Monate so für
und
die Arten.
Und die Libellenlarven im Gewässer kann man jetzt auch nicht sehen.
Doch, die kann man durchaus sehen.
Nee. Hä, wie willst du die denn sehen?
Libellenlarven jetzt im Winter sehen, im Gewässer.
Ja.
Ja, es geht schon, je nach Gewässer halt. Bisschen keschern.
genau, das ist der springende Punkt. Also man kann die natürlich auf jeden Fall, du kriegst die sofort, du musst halt nur wissen, wo du suchen musst. Das werde ich natürlich jetzt nicht sagen. Und dann muss man da so dran keschern, dann hat man halt ganz viele Libellenlarven, das stimmt.
Ja, man sollte es natürlich nicht.
Man darf es halt nicht, weil die halt alle geschützt sind. Darf man halt gar nicht. Und wir durften das damals von der Uni nur, weil wir eine Sammelgenehmigung hatten, weil das halt von einer Kommilitonin von mir Bachelorarbeit war. Und deswegen haben wir die gesammelt. Aber so mit bloßem Auge? Nö, gar nicht. Einfach rein, keschern, fertig. Aber darf man auf gar keinen Fall.
Also da auch, manche Bacharten kann man jetzt auch durchaus sehen.
Ja gut, wir haben Bochum am Teich.
Ja, das ist was anderes,
da
genau.
Das habe ich doch gesagt. Mach das nicht. Wir schneiden das raus.
Wo du sagst, im Botanischen Garten in Bochum zum Beispiel, die Teiche sind super warm, weil die halt so diese Abwässer von den Gewächshäusern abbekommen. Und da kann man sie durchaus auch im Winter mal beobachten, weil die halt so warm sind, die Gewässer.
Nee, wir also haben die nie gesehen. Bei uns waren die immer ganz, also wir mussten den großen Kescher nehmen und dann wirklich tief rein.
Ja, also ich habe das schon mal gehabt, das ist auch im Winter, wenn man da sich hinlegt quasi und ein bisschen genau guckt und so, dass man das durchaus auch mal im Winter beobachten kann, aber halt nicht häufig, ja, das stimmt. Also,
dann
ist
kommt
nicht die Regel.
Latte vorbei.
Ja, die sollte im Winter auch nicht aktiv sein, aber im Botanischen Garten in Bochum ist so einiges möglich. So, jetzt schweifen wir schon wieder ab.
Ja, Entschuldigung.
Also, ja, ist gut. genau, normalerweise sterben Libellen im Winter, also die adulten Tiere, die dann fliegen, was man so als Libelle wahrnimmt. Bei der Winterlibelle ist das nicht der Fall. Dort überlebt die Imago eben als Imago, also als fertige Libelle überwintert die Winterlibelle im Gegensatz zu allen anderen Arten bei uns in Europa. Mhm. Und vielleicht erstmal, wie sieht die aus? Weißt du, wie die aussieht?
Nee, keine Ahnung.
Okay. Nee.
Aber also, ich kann's googeln. Ich mach das parallel.
Ja. Also, die sind auch nicht ganz so farbenprächtig wie die meisten anderen Libellen, ne? Also, gerade so, die kleinen Libellen, wozu auch die Winterlibelle zählt. Also, es gibt Kleinlibellen und Großlibellen. Kleine Libellen sind eben diese ganz dünnen, die jeder kennt, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Die sind ja meistens so bläulich oder eben rot. Und die Winterlibelle ist schlicht und ergreifend braun. Sehr unauffällig, warum die braun ist, das erkläre ich gleich, weil das hat einen Grund. Mhm. Ja, die ist schön, so Bronze, Kupferfarben wird sie manchmal beschrieben. Ich würde es jetzt platt einfach sagen, die ist braun.
Die hat aber auch so Flecken, ne?
Ja, die hat auch so Flecken, also die hat schon eine Musterung, die ist nicht einfarbig, sondern so gemustert und die lebt vor allen Dingen ja an Mooren, Gräben, Verlandungszonen, aber auch Tümpel, wenn die fischfrei sind, so. Und ja, also kann viele Arten von Gewässern bewohnen, mag aber ganz gerne Moore, gerade weil die halt eben fischfrei sind. Und ja, Was frisst die so? Mücken, Kleinstinsekten. Und wird eben selber von allem Möglichen gefressen, was halt so Insekten frisst. Ne? Ist klar. So. Ja, ich sprach davon, die überwintert als erwachsene Libelle. Das ist ungewöhnlich, weil eine Libelle, ja, groß ist übertrieben, ne? Aber ich sag mal, wenn du größer bist als Insekt, ist es prinzipiell auch erstmal schwieriger, irgendwo einen Platz zu finden, wo man gut überwintern kann, vor allem frostfrei überwintern kann. Und deswegen hat sich die Winterlibelle auch einen anderen Trick quasi überlegt, um ja den Winter zu überstehen. So, jetzt darfst du mal raten, wie sie das macht. Ich meine, du bist Biochemikerin.
Ja, übelst.
Ja.
Nein. Ich denke da direkt an Frostschutzmittel.
Ja, genau.
In der Hämolymphe.
Genau. Sie macht ein eigenes Frostschutzmittel. Hast du noch im Kopf, weil das ist, lernt man eigentlich schon öfter mal im Biostudium, wie die das so machen. Weißt du das noch?
Meinst du mit dem Frostschutzmittel?
Ja, wie oder? Das Frostschutzmittel hergestellt wird quasi.
Meinst du jetzt so die biochemische Reaktion?
Nee, oder? Nein, um Gottes Willen, so tief will ich gar nicht reingehen. Nein, einfach wie das ungefähr läuft. Also ich greif's mal vorweg. Du hast schon das Wort Hämolymphe gesagt.
Ja.
Das, also für alle anderen, das ist quasi das Blut der Insekten. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja. Und im Herbst, wenn es kälter wird, steigt bei der Winterlibelle der Zuckergehalt im Blut. Also es sind vor allen Dingen Glycerine, Sorbit, Trehalose, das ist ein zu einfach Zucker, das steigt dazu. Und erstmal senkt das den Gefrierpunkt der Hämolymphe, stabilisiert die Zellmembran und verhindert das Austrocknen der Zellen und funktioniert dann so als biologisches Frostschutzmittel. Wobei Frostschutzmittel vielleicht auch das falsche Wort ist, weil, also das, was die machen, das hilft nur in einem bestimmten Rahmen. Also die können nicht unendlich kalt nach unten quasi Temperaturen aushalten, sondern man sagt so bis minus 8, danach ist irgendwann vorbei. Also die können nicht durchfrieren, wie andere Tiere das durchaus können. Also es gibt Tiere, die können durchfrieren, dann tauen die wieder auf und dann überleben sie das.
Auch bei denen, ohne Kopf.
Bei denen ist es nicht so. Also die können nicht durchfrieren, das funktioniert nicht. Die können quasi einfach nur mehr Kälte aushalten. Das machen sie halt einmal einerseits über den Zucker, allerdings auch durch bestimmte Proteine, die die haben oder quasi anlegen in der Zellmembran. Das sind sogenannte Antifreeze-Proteine, die eben dafür sorgen, dass die Zellmembran besser mit Kälte klarkommt. Ne? Mhm. Und so macht die das. Und die macht es natürlich auch über Verhalten. Also die sucht sich dann auch natürlich Plätze, die jetzt nicht super, super kalt sind. Also, ne, die wird sich
jetzt auch nicht Bayern, oder?
Doch, klar. Also, da
kommt aber ihr habt ja voll kalt.
Da kommt es auch mit.
Ja. Ah, ich kann mir ja, erzähl weiter.
Genau, also die sucht sich halt schon Stellen irgendwo in der Vegetation, so ein bisschen im Wald, Lichtungen im Wald oder so, wo es halt nicht ganz so kalt, also wo es schon kalt wird, aber nicht ganz so kalt wie auf dem offenen Feld, wo man halt gar keinen Frostschutz hat, ne? Mhm. Und da kommen wir vielleicht auch direkt dazu, wie man die findet. Im Winter ist es echt richtig schwer. Dazu muss man vielleicht wissen, der Traum von vielen Makrofotografen und Fotografinnen ist, eine Winterlibelle mit Raureif zu fotografieren. Hm. Weil das ist
das
natürlich sehr.
Das hattest du doch auch schon mal.
Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Ist sehr ungewöhnlich, ne? Ja. So Insekten mit Raureif und so. Und das, dadurch, dass das auch nicht so viele können und so, ist es schwierig. Und ja, das wollte ich natürlich auch und habe das probiert, die letzten 2 Jahre, das zu erwischen. Weil wir haben hier rund ums Haus beide Winterlibellenarten, die sibirische und die gemeine. Die sibirische
ist. Haben wir doch hier was vor, wenn wir zu euch
Paul,
kommen.
Paul will das auch unbedingt. Ich habe schon gesagt, so, ja, wir können es probieren.
Ja.
Ist aber schwierig. Also wir haben hier beide Libellen, Winterlibellenarten vor der Haustür, so, wobei sogar die sibirische die häufigere ist. Das ist ganz lustig. Und die zu finden im Winter ist super schwierig. Also häufig haben die halt einen gewissen Ansitz. Also die haben dann irgendwie so einen Ast oder sowas, wo die drauf sitzen. Meistens irgendwo im Gestrüpp drin. Wie gesagt, entweder an der Waldrandkante oder in der zweiten Reihe im Wald wirklich. Und ich habe ja schon erwähnt, die ist braun, die ist klein, die sieht aus wie ein Ast. Das ist so schwierig, die im Winter zu finden. Also ich habe Wochen, wirklich täglich, Hundespaziergang danach gesucht.
Ja.
So. Hab's im Winter nicht hinbekommen. Kann ich ganz direkt sagen, ich habe es im Winter nicht hinbekommen, eine Winterlibelle zu finden. Allerdings werden die schon relativ früh wieder aktiv und fangen auch schon relativ früh wieder an zu fliegen. Also bei ja so sonnigen Wintertagen kann das gut sein, dass die an ihrem Ansitz, wo die dann so überwintern, auch gerne mal hochklettern und sich in die Sonne setzen. Mhm. Also so im Zeitlupentempo dann wirklich diesen Ast hochkrabbeln und dann da sitzen und ja sich sonnen. Und ab 5 bis 8 Grad so fängt die auch schon wieder mit Sonne an zu fliegen. Also dann fliegen die teilweise. Und ja, da habe ich mir halt das zu Nutzen gemacht, weil gerade im Frühjahr haben wir bis Mai häufig echt noch richtig Fröste nachts teilweise. Sobald die Sonne dann da weg ist, sind die auch wieder vorbei. Aber ja, man kann halt abends hingehen und gucken, wo die rumfliegen und vielleicht euch auch hinsetzen dann als letzten Ansitz. Und wenn man weiß, okay, die Nacht wird kalt, und da rede ich dann auch von so minus 5 Grad, von minus 6 Grad, das haben wir dann doch hier regelmäßiger nochmal, als in NRW ist. Und wenn du Glück hast, hast du dann richtig schöne Eiskristalle an der Winterlibelle, und sobald die Sonne kommt, sind die sofort weg und die fängt dann auch wieder an zu fliegen. Also und das finde ich schon beeindruckend, was die so alles kann.
Wie ist das denn mit dem, wir nennen es jetzt einfach mal Frostschutzmittel. Hm? Ich will das jetzt nicht alles nochmal aufzählen.
Ja,
also Zucker und Protein und so. Wird das denn immer nur bereitgestellt, wenn es kalt ist, also extra produziert, oder ist das bei der Winterlibelle quasi im Rohbau vorhanden?
Nee, also es wird schon im Herbst vermehrt ausgebildet. Ich weiß allerdings nicht, was das induziert, ob es die Temperatur ist oder die kürzeren Lichttage, das weiß ich nicht.
Okay.
Das kann ich dir nicht sagen, wobei für mich würde es fast mehr Sinn machen, die kürzeren Lichttage zu nehmen, weil, also rein von der Logik her, weil der erste Frost kommt ja teilweise relativ überraschend. Mhm. Und das wäre natürlich blöd, wenn man dann das nicht hätte.
Ja, das stimmt.
Also deswegen rein von der Logik her wäre für mich jetzt irgendwie über die Tageslänge das Interessante. Aber vielleicht können wir ja da noch mal was nachliefern quasi.
Machen wir nie, Niklas.
Machen wir nie, aber ja. Ja, stimmt. Wir machen das wirklich nie. Beziehungsweise seltenst. Also wenn es ist wirklich die Ausnahme, dass wir das nachreichen. Also wir werden es nicht nachreichen, guckt selber nach.
Ich habe auch heute eine Nachricht bekommen bei Instagram.
Mhm.
Da ging es um noch mal die Wasseramsel.
Ja.
Da war nämlich noch mal eine Frage.
Ja.
Soll ich dir die vielleicht stellen direkt? Jetzt,
ja,
wenn wir beim Thema nachliefern sind.
Ja, genau.
Sonst vergessen wir das wieder. So, die Frage ist, huhu, ich muss einmal zur Wasseramsel nachhaken. Niklas sagte, dass die Schilddrüsenwerte erhöht seien und es einen hohen Stoffwechsel bedeutet. Ich bin MFA und beim TSH ist es etwas tricky und verwirrend. Ein hoher TSH ist der laborchemische Nachweis einer Unterfunktion und somit eines geminderten Stoffwechsels. Eine Überfunktion zeigt sich in niedrigen TSH-Werten. Oder meinte er FT3 und FT4? Liebe Grüße.
Muss ich nachgucken.
Liefern wir nach, ne?
Ja, also das ist so eine spezifische Frage. Finde ich cool.
Also ich weiß, was sie meint, weil ich habe ja selber eine Schilddrüsenunterfunktion, deswegen stimmt das alles, was sie da schreibt.
Ja.
Ich kann mich aber leider nicht mehr dran erinnern, was du gesagt hast.
Ich auch nicht.
Das ist das Problem.
Deswegen, coole Frage, ich muss es mir aufschreiben. Ich schreibe es mir jetzt mal eben auf und dann zur Not bitte einfach die Frage nochmal stellen.
Warte, ich mache ihm mal gerade eine Sprachnachricht.
Ja.
Hallo, wir sind gerade in der Podcast-Aufnahme und ich habe gerade deine Frage vorgelesen. Und wir werden das im Podcast für alle nachreichen, weil wir haben ehrlich gesagt, also alles stimmt, was du sagst. Wir haben nur leider keine Ahnung, was Niklas gesagt hat. Das heißt, wir müssten das einmal nochmal nachhören. Also, wir melden uns und die Frage wird beantwortet. Und diesmal liefern wir nach, Niklas.
Hoffen wir es.
Liebe Grüße. So.
Okay.
Du warst also jetzt live dabei. Lassen wir drin, schneiden wir nicht raus.
Lassen wir drin. So,
ja, ist hier ein gemütliches Zusammensitzen.
Jetzt bin ich ein bisschen rausgeputzelt, keine
Entschuldigung,
Ahnung.
Wir sind bei der Winterlibelle und bei den Frostschutzmitteln und du hast gesagt, du glaubst eher, dass es die kürzeren, dass es tageszeitabhängig ist, also Licht induziert und nicht Kälte induziert.
Ja, genau.
Ja, da waren wir.
Da waren wir. So.
Das war ja auch schon eine Zwischenfrage von mir. Es tut mir sehr leid. Ich bin eine aktive Zuhörerin bei deinen Sachen.
Jetzt vergesse ich wahrscheinlich die Hälfte, was ich erzählen wollte. Ist nicht schlimm. Halt mal's kurz. Die Winterlibelle hat ja einen Vorteil davon oder hat Vorteile davon, das so zu machen als alle anderen Libellen. Ne? Also es ist ja irgendwie schon immer sinnig, das so zu machen, wie man es eben macht. Könntest
das
du
war ein Wort. Nee, so wie man es macht, macht man es dann gut auch. Ist schon gut auch, wie man es macht.
Genau. Ja, das passiert, wenn man mich zu mir rausbringt. So. Könntest du dir vorstellen, welche Vorteile es bringt, im Winter quasi den Winter so zu verbringen und nicht wie alle anderen als Larve?
Ja, also ich könnte mir tatsächlich nur die ökologische Nische, also Konkurrenzvermeidungsprinzip wieder.
Genau. Und was für Konkurrenz geht man da so aus dem Weg? Könntest du dir das vielleicht vorstellen?
Nahrung?
Ja. Durchaus.
Weil die haben die haben ja dasselbe Habitat, ne?
Die haben dasselbe Habitat. Also Nahrung wird häufig als ein Grund mitgenannt, einfach weil die Art dann sowas wie Wintermücken zum Beispiel fressen kann, exklusive.
Ach, Mist, das Thema wollte ich auch noch machen.
Es gibt auch nicht so viele andere Insekten da, deswegen ist die Nahrung natürlich auch ein bisschen limitierter. Allerdings muss man sie auch mit weniger anderen Insekten teilen. Klar, gibt es Vögel, die auch fressen, aber trotzdem insektentechnisch hat man dann ein bisschen weniger Konkurrenz. Vielleicht noch eine Idee?
Mhm.
Ja, man ist natürlich auch relativ zügig dann mit der Eiablage, ne? Weißt du, was ich meine?
Nee.
Ja, wenn du direkt quasi, sobald der Winter vorbei ist, kannst du eigentlich sofort anfangen zu paaren. Musst nicht erst schlüpfen, so gerade im Winter, ne? Das Wasser muss ja auch erstmal warm werden, damit die merken, so okay, geht los, ich kann jetzt schlüpfen. Und kann dann anfangen, sondern die können direkt loslegen, sobald quasi die selber auf Temperatur sind und können Eier ablegen, was ganz gut ist. Vielleicht ist der Prädationsdruck auch noch nicht ganz so hoch, weil, also klar, Vögel gibt's immer, aber gerade Großlibellen fliegen dann noch nicht. Großlibellen fressen auch ganz gerne mal Kleinlibellen, ne, oder andere Insekten fressen sich gegenseitig. Das ist natürlich auch, wenn man eine kleine Libelle ist, die nicht so groß ist, ist es natürlich auch vom Vorteil.
Hast du davon ein Foto?
Von was?
Wie eine Großlibelle eine Kleinlibelle frisst?
Nein, ich glaube nicht. Glaube nicht.
Auch noch ein Projekt.
Es gibt zu viele Projekte.
Ja, das stimmt.
Genau. Und was noch ein Vorteil sein könnte, was auch immer angebracht wird, ist, die mögen sehr gerne fischfreie Gewässer. Ne? Ja. Und ja, da kann man natürlich dann auch relativ zügig Eier reinlegen, was ja auch Sinn macht. Und die Larven müssen ja bis zum Herbst schlüpfen. Also die Libellen, Winterlibellen schlüpfen häufig dann schon Richtung Herbst. Und da ist es sinnvoll, natürlich möglichst früh die Larven zu legen. Und gerade fischfreie Gewässer sind meistens auch kleine Gewässer. Die erhitzen sich im Sommer ganz gut. trocknen aber auch ganz gerne mal aus. Und da ist es natürlich gut, wenn man möglichst früh das reinlegt. Man hat möglichst viel Zeit, sich zu entwickeln und hoffentlich frühzeitig genug zu schlüpfen, damit man nicht von der Austrocknung getroffen ist. Was natürlich nicht immer aufgeht, ist klar. Aber prinzipiell funktioniert das schon öfter mal. Heißt, es hat einige Vorteile, natürlich auch einige Nachteile. Man ist limitiert halt sich natürlich. Ist halt kalt, genau. Man hat auch da das Risiko zu sterben. Ja, genau. Jetzt vielleicht noch, wie findet man die Winterlibelle? Ja, also ich kann euch nicht empfehlen, die zu suchen, wenn es kalt ist. Also außer ihr seid Profi, das geht. Kann man machen. Also ich habe Bekannte, die sind Libellenprofis, die kriegen das irgendwie hin. Ich habe es nicht hinbekommen. Was ich empfehlen kann.
Weißt du, ob der Paul schon mal eine gefunden hat?
Ja, Winterlibelle hat er bestimmt schon gesehen.
Mit Sicherheit.
Aber ich glaube noch nicht im Winter, so wie ich es rausgehört habe. Und da ist auch der Stichpunkt. Also ich würde immer empfehlen, die bei den Flugtemperaturen, also so ein bisschen, wenn die Sonne, ein schöner Spätwintertag, wo die Sonne schön geschienen hat, wo man so ein bisschen, ja, ich sag mal so 10 Grad, aber irgendwie nachts immer noch kalt. Und dann kann man die eigentlich ganz gut in der Sonne rumfliegen sehen, weil das finde ich schon, wenn man ungefähr weiß, wo die wohnen. Und das müsst ihr tatsächlich,
Klimakrise regelt, ne?
Das müsst ihr tatsächlich selber rausfinden, wo die wohnen. Dann kann man die eigentlich ganz gut so rumfliegen sehen. Das finde ich schon. Gerade wenn die Sonne so tief steht, sind die auch recht auffällig, weil zu der Jahreszeit gibt's ja nicht so viele Insekten und gerade nicht so große. Ja. Und dann sind die schon recht auffällig. Also das fand ich dann relativ einfach zu sehen. Okay, ich gehe jetzt irgendwie am Nachmittag, wenn die Sonne schon schräg steht, aber es noch so, ne, die Sonne noch ein bisschen Power hat, gehe ich mit den Hunden raus und guck mal an den üblichen Stellen, wo ich sie sonst so im Winter gesucht habe. Und dann fliegen die da eigentlich schon ganz gut rum. Also das sieht man. Und dann setzen die sich häufig auch länger mal hin und sonnen sich. Mhm. Und dann hat man natürlich irgendwie gut Möglichkeit, die auch mal vom Näheren zu begutachten. Das ist eigentlich ganz cool. Also ja, dementsprechend Winterlibelle ist ein Thema. Kann man sich widmen, wenn man Zeit und Geduld hat und ein bisschen raus üben will, wie man recherchiert, wo Tiere vorkommen. Wir haben es ja schon mal in der ersten Podcast-Folge war es tatsächlich gesagt, was für Tools da gibt und dementsprechend viel Spaß dabei.
Ja. Und ja auch vielleicht für die Leute, die Hunde haben, die das abkönnen und einen Grund brauchen, um mit ihrem Hund auch bei kalter Temperatur längere Zeit mal draußen zu verbringen, sich das als Ziel zu setzen. Oder den Winterhaft. Man weiß es nicht.
Oder den Winterhaft. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du mitgebracht?
Wir gehen direkt über.
Ja, oder
das
nicht?
Das war doch mal eine holprige Überleitung.
Ja, kann ich immer eine gute haben.
Niklas, ich habe dir einen Vogel mitgebracht.
Mal was Neues.
Kannst du dir vorstellen, was für ein Vogel?
Die Lachmöwe, hast du eben mal gesagt.
Lachmöwe, nicht Lach.
Lach. Immer. Nein.
Nee.
Oh. Du hast gesagt, man
Wen
sieht
gibt's
es.
Wen gibt's jetzt viel? Wen sieht man jetzt viel? Das ist ein Standortvogel.
Aber es muss ja ein Wintervogel sein.
Mhm.
Ich meine, der gibt's gerade überall.
Mhm. Soll ich einfach sagen?
Ja,
oder willst du weiter raten?
Ja, ich will kurz noch raten. Gib mir noch 2 Versuche.
Ja, mach. Wir können ja schneiden.
Ist es ein Rabenvogel?
Mhm.
Ist es ein Singvogel?
Mhm. Hoffe ich. Doch, bestimmt. Doch.
Ist es eine Meise?
Jein.
Ist es die Schwanzmeise?
Ist es die Schwanzmeise, genau. Die Schwanzmeise.
Was ein sehr süßer Vogel. Ich mag
süßer
die gerne.
Vogel, ja, die Schwanzmeise. Ich spreche den Elefant im Raum direkt an.
Ja.
Die Meise. Es geht um die Meise. Also, der Elefant im Raum für mich ist die Namensgebung. Und zwar, sie heißt zwar Meise, aber sie gehört ja gar nicht, wie Kohl- oder Blaumeise, zu der Familie der Meisen. Sondern, Niklas, zu der Familie der
kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen. Ich weiß,
genau,
es ist keine Meise.
Der Schwanzmeisen.
Ist. Der Schwanzmeisen.
Richtig geraten. Also die Meisen sind die Paridae und die Schwanzmeisen sind die Aegitalidae.
Kennst du noch eine andere Meise, die keine Meise ist?
Mm-mm. Ich bereite mich ja immer auf die Podcast-Folgen vor, weil das ja gar nicht mein Genre ist. Ha. Die klassische Biologie.
Die Bartmeise.
Die Bartmeise.
Sagt ihr dem was?
Ja klar, schon gesehen.
Ja. Ist auch keine Meise.
Sondern eine Bartmeise?
Ja.
Wow. Ja. Die waren ja richtig einfallsreich.
Ja.
Okay, also die Schwanzmeise, das ist nämlich gerade spannend. Je nachdem, wo man ist, kann man andere Unterarten sehen. Und das erkennt man an der Kopfzeichnung. Hast du davon schon gehört, Niklas?
Ja, natürlich. Ja. Sind die ganzen Ornis immer auf der Jagd nach der weißen Schwanzmeise.
Ja, genau. Also die normale, sage ich jetzt mal. Die
bei uns vorkommende, genau.
Genau, die mit dem schwarz gezeichneten Kopf oder auch ein schwarz gezeichneter Kopf mit höherem Weißanteil ist die Caudatus europaeus. Und es gibt aber auch die Caudatus caudatus. Da gibt es aber auch zwei verschiedene Formen, die man sehen kann. Einmal einen weißen Kopf mit so dunklen Sprenkler drinne, aber auch einen rein weißen Kopf.
Ja, und da liegt auch die Krux.
Da liegt die Krux. Aber die kann man jetzt wohl auch gut sehen.
Man kann sie gut sehen. Das Problem ist aber, dass die bei uns heimische Schwanzmeise auch einen sehr hellen Kopf haben kann.
Ja, das meine ich mit diesen Einsprengseln.
Genau.
Ja.
Und ja, der fast auch rein weiß wirkt, gerade wenn das Licht
schwierig.
Nicht so passt.
Ja.
Und das ist echt manchmal nicht einfach und am besten auch echt mit einem Foto zu unterscheiden.
Ja. Oder auch ne, die Europäus, die hat ja auch, also die kann ja auch so einfach nur so ein Grau haben drauf.
Genau, das ist das Schwierige. Aber jetzt sagst du Schwanzmeise und sagst jetzt schon ganz viel über den Kopf. Willst du sie vielleicht einmal kurz beschreiben?
Nein.
Okay.
Willst du, das wollte ich dich nämlich fragen, Niklas.
Also.
Willst du sie beschreiben?
Ja. Also es ist ein kleiner Vogel.
13 bis circa 16 Zentimeter
also
klein.
Schon so die Größe von der Meise eigentlich. Mhm. Von der blauen Meise so ungefähr. Und das Lustige ist, sie sieht ein bisschen aus wie ein Ball auf einem Stiel.
Ja.
Weil sie hat einen sehr langen Schwanz und selber ist sie sehr rund von der Körperform. Gerade jetzt im Winter sind die, wenn die sich so aufplust, dann sehr dick, was ganz süß ist. Und die haben auch einen wenig abgesetzten Kopf. Also das ist alles eher so ein Ball.
Das ist wirklich ein kleiner Schneeball.
Sieht sehr süß aus und sie haben eben eine sehr helle Brust und Bauch und so. Mhm. Die Flügel sind schwarz. Und wie Jenny schon gesagt hat, die haben meistens so einen schwarzen Streifen. Ist ja schon dicker als ein Streifen. Es ist ja schon so eine Maske. Nimm mal Maske vielleicht. Genau. Und der Schnabel ist ganz klein und klein und kurz.
Ja.
Und genau, so sieht sie aus.
Dass sie wirklich aussieht wie ein Ball.
Genau, sie sieht wirklich aus wie ein kleiner Ball.
Ja, und jetzt spreche ich mal den richtigen Elefant im Raum an. Und zwar den Schwanz. Du hast ja gerade gesagt, also die Schwanzmeise hat ihren Namen halt, weil sie so einen riesigen Schwanz hat. Und zwar, die wird ja so circa 13 bis 16 Zentimeter groß und der Schwanz hat eine Länge von 7 bis 9 Zentimetern. Das sind halt einfach mal über 50% von dem Vogel ist halt Schwanz. Und da fragt man sich doch, was hat sich die Evolution denn dabei gedacht? Na gut, die Evolution denkt sich ja nichts, ne? Also, was hat sich durchgesetzt? Wieso hat sich das durchgesetzt? Und auch hier, Niklas, kannst du dir vorstellen, was da wieder zu, also warum? Warum hat die jetzt so einen langen Schwanz? Wozu ist der gut?
Also, ich habe ja jetzt gerade mal die Bartmeise erwähnt. Die sieht der Schwanzmeise ja jetzt vom Körperbau zumindest nicht so unähnlich.
Mhm.
Und die Schwanzmeise mag ja so Geäst.
Mhm.
So enges Geäst, also so ganz dichtes Geäst.
Mhm.
Und die sitzt auch manchmal ein bisschen wie so eine Bartmeise im Geäst. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass die da irgendwie besser manövrieren können.
Ja, genau.
Im engen Geäst, Gebüsch.
Genau. Also die kann halt da total präzise ausbalancieren. Und auch hier gilt wieder Konkurrenzvermeidungsprinzip. Also es gibt eine Einnischung. Und die kann halt auch die Nahrung hier so an den äußersten Spitzen vom Zweig suchen. Und tatsächlich ist es so, 80% der Nahrungssuche entfallen wirklich auf genau diese ökologische Nische.
Außer sie hängen bei mir am Futterspender.
Apropos hängen, Niklas. Ich habe dir ein Zitat mal mitgebracht aus dem Wikipedia-Artikel von der Schwanzmeise, weil ich es einfach so witzig fand. Und jetzt alle, die zuhören, macht hey, einmal die...
Schwanzwitz.
Nee, jetzt kommt kein Schwanzwitz. Jetzt macht alle mal die Augen zu und stellt euch so einen kleinen Vogel vor mit so einem riesigen Schwanz. Das hört sich einfach so unfassbar dumm an. Also, ihr wisst, was ich meine, gell? Macht mal die Augen zu und hört einfach mal, was, also jetzt fängt das Zitat gleich an, was der Wikipedia-Artikel hier zur Fortbewegung sagt, wie sie da so rumhängt. Also, Zitat Anfang. Ihre Fähigkeiten im Hangeln und Hüpfen an kleinen Zweigen sind erstaunlich. So kann sie sich beispielsweise durch einen Hüpfer kopfüber an einen Zweig in eine Hängelage begeben und über Kopf an diesem entlang hüpfen. Hast du Bilder im Kopf? Zitat weiter. Sie kann ihren Körper in dieser Haltung um 90 Grad drehen und damit das gesamte Umfeld an dem entsprechenden Zweig erreichen. Ebenso kann sie sich mit einem Fuß halten und zum nächsten Zweig weiterhangeln. Dabei ist es ihr auch möglich, gesammelte Nahrung aus der Faust zu fressen. Sie benötigt also keine Unterlage, um die Nahrung aufzubereiten. Zitat Ende. WTF.
Aus der Faust klingt. Weißt du, wann mich das erinnert? Wenn du das jetzt so, einfach wie du das gerade gesagt hast, mal einfach ja. Augen zu und zuhörst und dir das vorstellst. Mhm. An den Gibbon.
Ja, voll.
Irgendwie hangelt sich so weiter. Klingt für mich wie so ein Gibbon. Der Gibbon
ja,
der Vögel.
Das ist wirklich, wirklich verrückt. Ja. Naja, also ne, es ist ja klar, es ist eine Dezemberfolge. Das bedeutet auch, ihr könnt die Schwanzmeise jetzt aktuell draußen auch en masse sehen.
Ja.
Und da ist halt auch die Frage mit beantwortet, wann kann man sie so sehen? Ja, also hier. Sie bleibt im Winter auch da. Sie ist ein Standortvogel. Findet man auch wirklich, also wo haben wir die jetzt gesehen? Es war in so einem Industriegebiet einfach.
Ja.
An den Straßen
Garten,
auch. Also im
Garten, also im
Garten ja.
Kann man die ganz häufig haben und so. Wir haben ja, das voll. Auch ab und zu. Also die sind nicht so, also manchmal sind sie regelmäßig da. Das sind dann meistens im Winter sind so kleine Trupps.
Ja.
Die unterwegs sind. Und wir haben halt eine große Fütterung in einem Holunder bei uns hängen. Also
ja,
verschiedene.
Zum Beispiel. Mhm.
Und da kommen die ganz gern hin, je nachdem, was wir denen anbieten.
Ja, wir essen ja auch Blattläuse.
Ja, genau. Aber bei uns kriegen die halt, wir haben verschiedene Nahrung für die immer parat, heißt irgendwie Fettfutter, Würmer, also so getrocknete Würmer und Sonnenblumenkerne. Und manchmal kommen die dann über einen gewissen Zeitraum regelmäßig. Und da sind ab und zu auch welche mit weißem Kopf dabei.
Mhm.
Aber wir denken
immer dieses Grau.
Trotzdem. Ja, wir denken, ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Du hast natürlich dann keine Kamera, wenn du denkst jetzt, ah, jetzt ist doch mal eine ganz weiße dabei. ja.
Rein das, weiß. Ja. Ach Gott, wie sich das anhört. Das hört sich auch so falsch an einfach, ne?
Ja. Aber die kommen ja von woanders. Du meinst ja, es sind Standvögel, aber die kommen ja von woanders
eigentlich. Ja, das stimmt. Ja.
Weil die fliegen ganz aus dem Norden bei uns ein, weil da im Norden wird es denen zu kalt.
Ja, genau. Genau, und die anderen, die sind halt in Mitteleuropa da, also bei uns. Aber Niklas, ist ja auch kalt draußen. Ne?
Ja.
Was machen denn diese winzigen 10 Gramm leichten Flauschebälle, wenn es nachts so kalt wird?
Kuscheln.
Ja, es ist so cool. Und jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Verhalten. Und zwar das Verhalten, ne, das hat sich halt etabliert. Und es ist wirklich sehr, sehr süß. Und falls ihr das mal beobachten solltet, durch Zufall, Video machen und mir bitte schicken. Please. Also, was machen die da? Die kuscheln sich zusammen, entweder in einer Reihe, wo die halt, also die ranghöheren Tiere, die sind halt dann so in der Mitte, weil da ist halt auch am wärmsten. Oder sie kuscheln sich halt auch so zusammen, so in Form von so einem Bällchen.
Das habe ich selber noch nie als Bild gesehen.
Ich auch, nee. Doch, ich schon.
Echt?
Ja, aber nur, also halt Google, ne?
Hm.
Ja. Und das Ganze ist halt ein höchst ritualisierter Akt und dauert halt auch bis zu 30 Minuten. Und am nächsten Morgen löst sich das ganze süße Gekuschel halt auch einfach wieder unspektakulär auf. Aber trotzdem sweet, mega coole Strategie.
Ja, also das machen ja auch die Jungvögel ganz gerne, wenn die dann so Ästlinge sind. Da gibt es relativ viele Bilder von, dass die dann auch so zusammen auf einem Ästchen sitzen und noch nicht so ganz fertig aussehen und so. Das ist auch sehr sweet.
Süß. So, Niklas, ich habe ja angekündigt, es gibt wieder Fakt oder Fake. Und die nächste und fast auch letzte interessante Sache über die Schwanzmeise, die wird in eine Frage verpackt. Also, Fakt oder Fake? Niklas, es geht um Brutpflege.
Ja.
Und hier bekommst du jetzt wieder drei vermeintliche Fakten, aber nur eine Antwort ist richtig. Bist du bereit?
Ja.
Also, erster Fakt. Schwanzmeisen betreiben alloparentale Bebrütung, bei der Helfer stundenweise das Gehege... Schwanzmeisen betreiben alloparentale Bebrütung, bei der Helfer stundenweise das Gelege wärmen, wenn das Elternpaar auf Nahrungssuche ist. Oder Schwanzmeisen betreiben kooperative Brutpflege. Neben den Eltern füttern oft verwandte Helfer die Nestlinge. Oder Schwanzmeisen bilden während der Brutzeit stabile Untergruppen aus zwei Paaren, die ein gemeinsames Revier verteidigen und ihre Nester gegenseitig gegen Prädatoren sichern. Was ist richtig? Ich dachte, ich mach's mal ein bisschen schwieriger.
Ja, ist auch nicht, ist nicht so einfach, nee. Also das erste ist ja relativ normal. So. Das zweite ist bei Vögeln. Warte mal, was war nochmal das letzte? Kannst du nochmal das letzte vorlesen?
Schwanzmeisen bilden während der Brutzeit stabile Untergruppen aus zwei Paaren, die ein gemeinsames Revier verteidigen und ihre Nester gegenseitig gegen Prädatoren sichern.
Also das habe ich tatsächlich, fällt mir jetzt keine Art ein, die das macht. Muss ich jetzt überlegen. Das erste ist klar, das macht irgendwer. Und das zweite ist, also die Schwanzmeisen, die bleiben ja echt viel und häufig in Gruppen und so. Und ich weiß auch, dass
Das
ist nicht so einfach, nee. Und die Jungtiere haben natürlich, die haben auch immer relativ viele Jungtiere.
Wie viele?
Das weiß ich nicht, aber die haben, also...
Bis zu 12 Jungvögel.
Die haben immer relativ viele Jungvögel, weil es gibt auch diese Bilder, wo die dann die Jungvögel kuscheln und so. Mhm. Das gibt es eben auch mit echt so, wo der ganze Ast voll hängt mit jungen Schwanzmeisen.
Wie kann das denn zustande kommen?
Ja, ich nehme an, dass das B ist, weil das passt auch zu der Gruppendynamik bei den Schwanzmeisen. Ich würde sagen, es ist B.
Du hast recht. Schwanzmeisen betreiben kooperative Brutpflege. Neben den Eltern füttern oft verwandte Helfer die Nestlinge. Da ist es halt zum Beispiel auch, wenn Elterntiere ihre eigene Brut verloren haben. Kooperative Brutpflege, die ermöglicht es halt, dass wirklich bis zu 12 Jungvögel großgezogen werden. Ja. Ist der Bestand gefährdet?
Insgesamt?
Nee, richtig. Ja, und hier sind wir ja bei, es klingt ja sehr altruistisch, ne?
Nee, hast du ja eben schon gesagt.
Warum?
Es wird nicht random von irgendwem gefüttert, sondern du hast ja gesagt, es sind nur Teile der Gruppe oder innerfamiliär quasi wird das gemacht, aber nicht random.
Ja, was heißt nicht random, ne? Aber du hast ja dann, also du kannst dich ja dann nicht um deine eigene Brut kümmern, sondern kümmerst dich um die Brut von anderen. Das ist ja schon sehr altruistisch.
Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob quasi es immer nur ein Männchen in der Gruppe gibt, was stark ist und was dann, oder ob es mehrere Männchen gibt, sodass die Gene sich auch gemischt haben, sodass man nicht weiß, wer wen begattet hat. Das gibt's ja auch. So, dass gerade wenn man Eier legt, ne, ist es ja nicht gegeben, dass man sich einmal paart und dann bei dem Wurf quasi immer nur, dass sich mit verschiedenen gepaart hat, immer nur von einem Vater sind, sondern kann ja auch von verschiedenen Vätern sein.
Niklas, kannst du dich noch an unsere Fledermaus-Folge erinnern, wo du mir von Altruismus erzählen wolltest? Und ich ganz klar gesagt habe, das kann nicht sein.
Ja.
Ja, das ist ja auch nicht so.
Ja, meine
ich. Also den Altruismus im Tierreich, den gibt es nicht. sondern das ist immer die Gesamtfitness. Zum Beispiel, ich habe
mich mal. Das ist übrigens auch beim Menschen so. Ich habe mich danach nämlich ziemlich tief mit dem Thema nochmal beschäftigt. Es wird auch angezweifelt, dass es das beim Menschen gibt.
Ja, genau. Also das bestimmt halt die Hamilton-Regel und da können wir ja vielleicht in der Nerd-Folge mal drauf eingehen, wie das so funktioniert mit der Rechnung. Aber so ganz im Grunde genommen ist es so, du hast ja, also Fitness, der Fitnessbegriff bedeutet ja, dass du so angepasst bist, so gut angepasst bist an deine Umwelt, also nicht, dass du ins Fitti gehen kannst, sondern du bist so gut angepasst, dass du deine Gene in die nächste Generation weitergibst. Das ist ja immer das Ziel, ne? Fortpflanzung. Und Gesamtfitness bedeutet, dass wenn ich mich jetzt nicht fortpflanze, meine Schwester aber ein Kind bekommt, dann hat meine Schwester ja auch 50% von meinem Erbgut. Das heißt, wenn ich quasi für meine Schwester auch Brutpflege betreibe, mich mit um das Kind kümmere, sind das ja auch meine Gene, die mit in die nächste Generation eingetragen werden. Und das beschreibt eben die sogenannte Gesamtfitness. Ne? Es gibt da zum Beispiel auch also wenn man über Altruismus im Tierreich liest oder wenn man das halt im Studium macht, hat man immer so die zwei Beispiele, einmal von dem Belding-Ziesel, der ja so einen Rufton, so einen Pfeifton abgibt, wenn sich ein Prädator nähert und dann können alle anderen in ihrem Bau verschwinden. Aber natürlich macht der sich ja total angreifbar für den Prädator, wenn er halt ruft. Ne? Da können wir ja denken, oh, der ist aber nett, ne? Der sagt anderen Bescheid, dann können die fliehen und macht sich hier selber zum Opfer. Aber auch da, es geht um Gesamtfitness. Oder auch Bienenstaat. Ne? Wenn die ganzen Arbeiterinnen, die sind halt steril und arbeiten eigentlich immer nur der Königin zu. Und dann ist ja auch noch voll krass, wenn da so ein Angreifer kommt, dann können die ja stechen, aber nach dem Stechen kann der Stachel ja, das ist ja so ein Widerhaken, dann reißt quasi der Hinterleib ab und dann sterben die halt auch. Also es ist ja halt vollkommen bescheuert. Und das ist kein Altruismus, ich muss euch leider enttäuschen. Tiere sind egoistisch, ja, auch Hunde. Auch Hunde sind Opportunisten, I'm so sorry. Sie brauchen nicht nur eure Liebe.
Ja, Hunde sind Arschlöcher.
So hätte ich das jetzt nicht gesagt. Aber die Kunst ist es ja, sie genau dafür zu lieben. Also sie trotzdem zu lieben. Man muss sich
Arschlöcher sind.
Ja, natürlich. Also man muss jetzt nicht unbedingt Arschloch sagen, aber es gibt halt gewisse Hunde, die bringen halt Verhalten mit oder verhalten sich manchmal wie unter aller Sau. Aber die Kunst ist es ja, das halt trotzdem zu lieben. Also man muss ja nicht immer die komplette Romantik in so Hunde hineininterpretieren, um sich das Leben schön zu reden. Man kann ja auch mal die Realität sehen und die Realität so annehmen und sagen, das ist ja mega geil.
Mhm.
Ne? Ja, also, immer wenn ich irgendwie was von Altruismus höre, genauso deswegen habe ich das bei der Fledermaus-Folge auch gemacht, hake ich doch da besser mal nach.
Mhm. Weil das gibt es nicht. Bei den Fledermäusen war es aber ja so, dass das auch bei Nichtverwandten der Fall war.
Genau, aber das macht ja trotzdem genau Sinn. Ne?
Ja, wobei das ja ein Risikoinvestment ist bei denen.
Mhm.
Das fand ich ganz.
Aber ein sehr wahrscheinliches, ne?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht bewerten, ob das wahrscheinlich ist oder nicht.
Doch, die sind ja, also es ist ja keine Rudelformation, wie die Fledermäuse zusammenleben.
Nee.
Die leben ja nicht im Rudel.
Nee.
Also, was ich mit Rudel meine, ne, Vergleich Wolf, du hast ein Elterntier, du hast Jungtiere
so
und dann
nicht,
hast du noch
nein,
die
so nicht,
Jährlinge.
Nein, so nicht.
Eben, das sind
Gruppe,
ja Fremde.
Genau.
Ne?
Ja.
Genau, und das ist ja dann, macht ja bei denen
Fremde
halt voll
Sinn.
Fremde
würde ich
ne?
da auch nicht sagen wollen.
Ja.
Das ist schwierig, weil, also die kennen sich schon ganz häufig.
Aber da kann ja trotzdem
Fall,
jemand dazukommen.
In dem Experiment waren das ja Fremde quasi.
Genau.
Und man hat halt, also die haben halt überlegt, ob man, also das Investment ist quasi, okay, vielleicht kommt er mit in die Gruppe, aber
genau.
Ich weiß es nicht. Ne?
Aber also, überleg dir mal das Setting. Du bist in so einem Labor, du bist so alleine als Fledermaus und dann ist ja mega gut, wenn da jemand kommt.
Ja, voll.
Ne? Also das macht ja nur Sinn.
Also die hatten ja schon eine Gruppe.
Ja, aber dann gehört der jetzt auch zur Gruppe. Ne? Dann ist der jetzt halt dabei. Ne? Also das, ich weiß nicht, die Fledermäuse sind ja nicht so krass territorial und verscheuchen die dann, oder?
Nee, aber es kann halt auch irgendwie auf Wanderschaft sein, ne? Das ist halt auch immer möglich.
Ja, genau. Ja. Ne? Aber wenn der kommt, dann breiten die Arme aus und sagen, hey, welcome.
Ja.
Genau, und das macht ja halt dann total Sinn, dass die halt auch mit, ich sag mal in Anführungszeichen, Fremden Blutmahlzeiten teilen.
Ja.
Also, es läuft immer, sorry, dass es unromantisch ist. Was mir noch zum
Altruismus eingefallen ist.
Ja.
Was ist denn dann mit Tieren, die andere aus einer anderen Art adoptieren? Das gibt's ja durchaus.
Hast du, da brauche ich ein konkretes Beispiel, um da mir einen Reim draus zu machen.
Ja, das ist immer das Problem, weil das wird halt auch immer stark diskutiert und so. Deswegen, ich will da gar nicht so tief rein. Das bereite ich noch mal vor.
Ja, das klingt aber auch spannend. Das machen wir mal.
Weil es gibt ja durchaus, dass andere Tierarten andere adoptieren, in Anführungszeichen. Und da frage ich mich ein bisschen, ob das einfach Bugs sind. Also so Fehler einfach.
Also ich kenne das halt von Domestizierten.
Ja.
Ne, dass zum Beispiel, keine Ahnung, da ist so eine Katze und dann lässt man halt den Welpen also den Hundewelpen mal dran trinken oder so. So verrückte Sachen.
Ja, oder gibt's der Hundewelpe geht da, oder die Katze nimmt sich einen Hundewelpen, das gibt's ja durchaus auch.
Ja, ja, genau.
Ja.
Aber das sind ja domestizierte Tiere,
Nein, es gibt das auch im Tierreich, im richtigen Tierreich.
Im richtigen.
Nein, das bereite ich nochmal auf, weil, das würde mich selber interessieren, ob das einfach Fehler sind, so gesehen. Fehlabläufe.
Mhm.
Ja.
Gibt's bestimmt was zu.
Ja.
Kann man mal nachsuchen.
Ja, hundertprozentig, das interessiert.
Das machen wir mal. Das würde mich auch mal interessieren.
Gut.
Jo, das war's auch schon zur Schwanzmeise. Schade, Niklas. Ich habe gedacht, ich hätte dich jetzt gekriegt mit dem Fakt.
Nee, das ist auch nicht so einfach. Das war eine gute Frage. Also
ja.
Schon schwierig gewesen. Aber die Fragen sind ja immer gut. Immer schwierig. Also nicht immer, wenn ich das Thema vorher kenne, ist es meistens einfacher.
Ja, so. Das war's von meiner Seite.
Von meiner Seite auch.
Sehr gut.
Ja, was wir überlegt haben,
ja.
Da könnt ihr vielleicht mal euren Senf zu geben, nachdem ihr gefolgt seid, abonniert habt und so weiter.
Ach so, du redest gar nicht mit mir.
Nein.
So, ich dachte,
Nein, ich rede mit den Leuten.
Okay, ja.
Falls ihr, also wir hatten mal überlegt, ob wir Spezialfolgen machen, also wir haben ja immer mal Specials, aber ob wir eine spezielle Kategorie machen, und zwar die sogenannten Nerd-Folgen. Heißt, wo wir uns wirklich mal Themen raussuchen, wo wir auch tiefer drin sind, wo wir einfach, sag ich mal, ein bisschen tiefer einsteigen können. Und da würde mich einfach interessieren, ob euch das überhaupt interessiert oder nicht. Also beispielsweise, ich habe ganz viele sehr spezielle Amphibien-Themen, die mir selber sehr viel Spaß machen, wenn ich mich damit auseinandersetze und das prinzipiell leichter vorbereiten könnte. Aber wenn es dann keinen interessiert, weil sich die Leute das vielleicht nicht selber angucken können, weil viel davon kann ich mir nicht mal angucken, wäre das natürlich ein bisschen doof. Deswegen wäre mal interessant, ob euch das interessiert oder nicht. Beispielsweise, was Beutelfrösche sind und was die so machen.
Ja gut, das könnte man ja auch oberflächlich vorbereiten, ne? Theoretisch.
Ja, aber nein.
Okay. Also ich dachte halt jetzt so an so Themen, dass man sagt, ja, Insekten, cool, 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 aber dass man da zum Beispiel auch mal reingeht mit, also ich komme ja aus der Neuroecke, dass man zum Beispiel auch mal über die Speicherorgane was erzählt, wie das so funktioniert, wie man das in der Wissenschaft vielleicht auch mal messen kann, was es da für Methoden gibt. Oder sowas. Oder ne, gerade in dem Themenbereich, wo ich gerade drin stecke, Verhaltensbiologie, vielleicht mal was zum Thema Aggressionsverhalten. Ist das immer nur eine adaptive Geschichte, immer nur Normalverhalten oder gibt's das auch in dysfunktional und sowas. Vielleicht, wo man auch mal ein Paper bespricht, einen kleinen Journal Club.
Genau. Sowas überlegen wir. Also, das wäre mal interessant, was ihr davon haltet. Bei mir wären es halt schon auch ökologische Themen viel, aber halt auf jeden Fall tiefer und spezieller. Also, weil bei Amphibien kann man halt auch sehr tief in deren Stoffwechsel mit einsteigen und so und über Funktionen von deren Körpersekreten.
Mhm. Ja, aber oder auch halt dann ja. vielleicht auch mal auf biochemischer Ebene, wie sowas entsteht oder auch mal zum Beispiel den Vorgang der Häutung. Was passiert da? Was macht genau. das Ektyson? Wovon ist das abhängig? Was schaltet das alles ein und aus? Oder genau. dass man vielleicht auch mal hingeht und sagt, okay, ich habe hier ein Paper und die haben das und das rausgefunden, aber mit welchen Methoden eigentlich? Was ist eigentlich eine genomweite Assoziationsstudie? Und welche Statistik ist dahinter? So, also, dass man vielleicht auch mal Methoden erklärt, um Ergebnisse auch vielleicht besser einordnen zu können.
Genau. Sowas können wir, überlegen wir zu machen. Und ja, ja könnte
einfach Schreibt uns sein. Doch einfach mal, Niklas oder mir, und was ihr davon haltet. Weil, also wir wissen, dass das die BiologInnen auf jeden Fall interessiert. Die sind da ja auch schon an dich herangetreten, Niklas.
Ja.
Bei den Hundeleuten kam das jetzt noch nicht zur Sprache, sage ich mal.
Genau.
Logischerweise.
Dementsprechend, ja. Wir überlegen nämlich die ganze Zeit, was wir so machen können. Ob wir das weiter so fahren, wie wir es jetzt fahren. Oder ob
das
wir
auf jeden Fall. Doch.
Ja, das schon, natürlich. Das schon.
Das mache ich ja auch nicht aus altruistischen Gründen, sondern es ist ja auch egoistisch von mir. Ja. Weil ich will ja auch ein bisschen an der klassischen Biologie bleiben, weil ich ja sonst in meinen Papern und in diesen Neuroendokrinologie-Kram da versinke. Laborrattenkram. Aber trotzdem auch rausgehen will und was erkennen können. Das ist ja also nicht nur für euch, ne? Ich mache das auch für mich.
So.
Ja. Die bleiben auf jeden Fall. Dafür setze ich mich ein.
Ja, ja, also das bleibt ja. auch. Aber trotzdem überlegen wir schon viel mit Konzepten rum.
Ja.
Und überlegen, wie wir was machen.
Ja.
Okay. Ja.
Gib mal Feedback.
Genau.
Und 5 Sterne.
Genau. Und das war's dann, glaube ich, schon.
Ja. Gut. Niklas,
ahoi. Alles klar. Tschüssi.
Tschüss.